Guten Morgen nochmal von hier vorne. Ich muss mich erstmal ein bisschen einrichten hier. Nicht so nah am Abgrund. Wer von euch ist Besitzer eines Smartphones? Okay, wer hat sich schon mal eine Spider-App runtergeladen? Okay, dann seid ihr auch ein bisschen leidgeprüft, was das angeht. Ich bin auch Besitzer eines Smartphones und ich hatte ganz lange keine Spider-App. Also für alle, weiß jeder, was eine Spider-App ist? Also für die Älteren, die es nicht wissen, eine Spider-App ist, wenn das Smartphone runterfällt und das Display gesplittert ist. Das sieht dann aus wie so ein Spinnennetz. Ja, deshalb Spider. Okay? Ich habe auch ein Smartphone und ich hatte ganz lange keine Spider-App, obwohl mir das Ding mehrmals runtergefallen ist. Und deshalb habe ich auch nie eine Schutzhülle gehabt bei diesen Dingen, weil ich immer gedacht habe, passiert ja eh nichts, egal wie ich damit umgehe. Bis eines Nachts, wir wohnten dann noch in Wismar und wir hatten immer das Problem, wir hatten ein Badezimmer ohne Fenster, das heißt, wenn man den Lichtschalter drückt, dann geht irgendwann die Lüftung an. Und das fand ich nachts immer mega nervig, deshalb habe ich immer mein Handy mit auf Toilette genommen, um die Taschenlampe anzumachen. Und irgendwas ist passiert und plötzlich lag das Ding unten mit dem Display auf dem Boden. Wie gesagt, es ist bestimmt bis dahin schon 30, 40 Mal runtergefallen, nie was passiert. Plötzlich hatte auch ich die Spider-App. Das Interessante ist, oder das Lustige eigentlich, nachdem dieses Display dann geschreddert war, habe ich es in eine Schutzhülle gesteckt, ja, was ja ziemlich sinnlos ist bei einem gesplitterten Display. Ich habe mir irgendwann ein neues gegönnt und dieses neue hat jetzt es schön eingepackt in einer Schutzhülle, schön gepolstert. Stefan hat heute Morgen noch gesagt, Mensch, hast du ein neues Handy? Und sage ich, nee, ist schon fast 2 Jahre alt. Aber das ist ja noch wie gehegt und gepflegt. Und in der Regel, also an diesem Beispiel merkt man, dass es ganz oft in unserem Leben die schlechten Dinge sind, die negativen Dinge, die uns in Bewegung bringen. Solange alles läuft, sehen wir selten die Notwendigkeit, dass sich irgendwas verändern müsste. Aber dann gibt es eine schlechte Nachricht oder es läuft irgendwas nicht im Leben. Du wirst geblitzt auf der Straße und plötzlich fängst du an, langsamer zu fahren. Oder, also manche zumindest. Oder du schreibst eine 5 und denkst, okay, vielleicht sollte ich dann doch jetzt langsam mal anfangen zu lernen. Es passieren Dinge in deinem Leben, wo du merkst, irgendwie muss sich was verändern und du merkst das aufgrund einer schlechten Nachricht. Wir mögen schlechte Nachrichten überhaupt nicht und trotzdem glaube ich, dass wir die Motivationskraft von schlechten Nachrichten ganz oft unterschätzen. So ähnlich ist es auch auf der Mauer, auf der Lauer geschehen. Wenn wir uns Nehemia anschauen, dann steht Nehemia am Anfang einer beispiellosen Bewegung im Alten Testament, wo eine Gruppe von Menschen es geschafft hat, innerhalb von 50 Tagen eine Mauer hochzuziehen, was sich vorher niemand hätte vorstellen können. Und alles beginnt mit einer schlechten Nachricht. Alles beginnt mit Nehemias Trauer um die Mauer. Und wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, aufzuschlagen. Oder wer sein Smartphone dabei hat, dem gebe ich jetzt entgegen Michis Ansage die Erlaubnis, es wieder anzuschalten, um die Bibel-App zu öffnen. Und mit mir gemeinsam ins Buch Nehemia reinzugehen. Kapitel 1. Und ich lese uns heute, das ist der Text für heute, das komplette erste Kapitel. Lest gerne aufmerksam mit, damit ihr hinterher wisst, ob das auch richtig war, was ich erzählt habe. Nehemia 1, Vers 1. Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, das ist so ungefähr November, Dezember, des 20. Jahres, als ich in der Burg Susa war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir: Die Übriggebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft zurückgeblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du hörst auf das Gebet deines Knechtes, das ich heute, Tag und Nacht für die Kinder Israel, deine Knechte, vor dir bete. Und wie ich die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch wir, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt und haben die Gebote und die Bestimmungen und die Rechte nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast, indem du sprachst: Werdet ihr treulos handeln, so werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt und meine Gebote haltet und tut, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Das ist ein ziemlich langer Abschnitt, den wir gelesen haben, und ich gehe davon aus, da steht ziemlich viel drin, wo ihr erstmal sagt: Okay, Knechte, irgendwie Volk, übrig geblieben, gefangen, zerstreut, ich bin da vor irgendeinem König, und du sagst: Okay, ich habe gerade nicht so eine richtige Ahnung davon, ich muss gestehen, ich habe Nehemia vorher nicht gelesen, was ist da eigentlich los? Wenn wir uns mit Nehemia beschäftigen, dann gehen wir knappe 2500 Jahre in der Geschichte zurück. Das heißt, es ist irgendwie auch logisch, dass da einige Sachen im Text drinstehen, bei denen wir erstmal ein Fragezeichen haben. Wir gehen ins Jahr 445 vor Christus. Das ist das Jahr, in dem wir uns befinden. Wir sind im Winter und wir sind in der Winterresidenz von König Artaxerxes I. von Persien. Artaxerxes, vielleicht klingelt da irgendwas, also zumindest Xerxes, das kennt der ein oder andere von 300. Also ihr wisst irgendwie, das hat was mit Königen, mit Persien zu tun, mit Schlachten, mit Gefangenschaft. Aber die Frage ist jetzt, Nehemia, der scheint ja offensichtlich ein Jude zu sein, ja, denn da kommen ja Juden in diese Winterresidenz zu Nehemia und er sagt, das sind meine Brüder. Also scheint es so, dass Nehemia selber auch ein Jude ist. Und es stellt sich die Frage, wie kommt denn ein Jude in die Winterresidenz des Königs Artaxerxes nach Persien? Fragen wir uns das erstmal, damit wir so ein bisschen Eindruck davon bekommen, was ist da eigentlich los? Israel, das Volk Israel, war Gottes Volk, Gottes auserwähltes Volk. Israel sollte Gott gehören. Das Problem war, dass Israel lieber gehörlosen Götzen gefolgt ist. Und zur Strafe hat Gott verschiedene Völker geschickt. Und als die Israeliten dann zu Gott schrien, blieben sie unerhört. Ihre gehörlosen Götzen haben ihnen nicht geholfen. Und der Gott, der ihnen hätte helfen können, hatte einfach genug und hat nicht mehr gehört. Und so ist es passiert, dass etwa 150 Jahre vor Nehemia im Jahre 586 vor Christus, kann man sich gut merken, 586, Jerusalem ist Ex, ja, Merkspruch, wurde Jerusalem zerstört und alle, die noch, oder fast alle, die noch da waren, wurden in die Gefangenschaft geführt. 586, Jerusalem ist Ex. Die Babylonier wurden irgendwann auch nochmal besiegt. Also sie haben erst Jerusalem besiegt, dann wurden sie selber besiegt von den Persern. Und so kommt es, dass dieser Nehemia eben nicht mehr in Jerusalem ist, dort, wo er eigentlich hingehört, wo er hingehört hätte, sondern dass er in dieser Winterresidenz ist. Jetzt muss man wissen, noch zusätzlich, und dann ist der Geschichtsexkurs auch zu Ende, dass zwischen Jerusalem und Susa, also da, wo diese Winterresidenz ist, ungefähr 1200 Kilometer liegen. Also eine Strecke, die man im alten Orient nicht mal ebenso zurückgelegt hat. Das heißt, wenn wir das so sehen, ja, 150 Jahre sind vergangen, Nehemia ist in Persien und wir können davon ausgehen, dass Nehemia zu diesem Zeitpunkt eher noch ein junger Mann ist und kein 150 Jahre alter Greis. So alt sind die Leute zu der Zeit auch nicht mehr ganz geworden. Dann lernen wir einige Sachen über Nehemia. Wir lernen zum Beispiel, dass Nehemia in Persien geboren worden ist. Wir lernen, dass Nehemia in Persien aufgewachsen ist. Dass er in Persien zur Schule gegangen ist. Dass er seine Ausbildung in Persien gemacht hat. Und dass er, weil Jerusalem eben nicht um die Ecke liegt, er Jerusalem noch nie in seinem Leben gesehen hat. Er kannte diese Stadt nicht. Er kannte sie allenfalls aus Erzählungen. Und trotzdem ist die erste Frage, die er stellt, als seine Leute nach Susa kommen, in Vers 2, ich fragte sie nach den Juden und nach Jerusalem. Er hat eigentlich, rein menschlich gesprochen, keine Beziehung zu den Leuten aus Jerusalem. Er hat keine Beziehung zu der Stadt, weil er sie noch nie gesehen hat. Und trotzdem ist die allererste Frage, die er stellt, Hanani, wie sieht es aus in Jerusalem? Wie geht es den Menschen, die dort übrig geblieben sind? Und was ist los mit der Stadt? Und es liegt an einer ganz einfachen Sache. Nehemia war zwar noch nie da, aber er weiß tief in seinem Herzen, ich bin zwar in Persien aufgewachsen, aber meine wirkliche Identität, das, was mich wirklich ausmacht, das ist, dass ich Jude bin und dass ich zu diesem Volk gehöre und dass ich deshalb ein Interesse daran habe, was in diesem Volk los ist. Denn es ist immer noch Gottes Volk. Und wenn das meine Identität ist, dann habe ich ein Interesse an diesem Volk. Wenn das Gottes Volk ist und meine Identität auch, weil ich zu diesem Volk gehöre, in Gott liegt, dann habe ich Interesse, dann beschäftigt mich das, was Gott beschäftigt. Seine Identität prägt sein Interesse und deine Identität prägt dein Interesse. Und ich möchte das uns als Grundvoraussetzung in dieses Osterwochenende mit hineingeben. Was ist deine wahre Identität? Wer bist du? Und das meine ich jetzt nicht als Frage, wo bist du aufgewachsen, wie heißt du oder so, sondern die Frage, worüber definierst du dein Leben? Wenn du von dir sagst, dass du in deinem Leben eine Entscheidung getroffen hast, mit Jesus Christus zu leben. Wenn du Jesus Christus deine Sünde hingelegt hast, um Vergebung gebeten hast und mit ihm leben willst, dann ist deine Identität nicht, dass du irgendein Menschlein auf der Welt bist, das irgendwie versucht, mit dem Leben klarzukommen. Sondern dann bedeutet das, dass deine Identität in Jesus Christus liegt. Und da gibt es im Neuen Testament verschiedene Aussagen, dass du zum Beispiel gesegnet bist mit jeder geistlichen Segnung, die es irgendwie gibt. Steht im Epheserbrief. dass du grundsätzlich gerettet bist und dass es daran nichts zu rütteln gibt, dann bedeutet das, das sagt uns der 2. Korintherbrief, dass Jesus dich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Ja, wir quälen uns immer noch mit dem Alten rum, was so in unserem Leben ist, aber grundsätzlich bedeutet das für unsere Identität, wir sind völlig neu. Unser Leben hat eine völlig andere Qualität, als es vorher der Fall war. Und dann bedeutet das, dass du eine völlig neue Berufung hast. Diese Berufung heißt, du, egal wie du dich gerade fühlst, egal was gerade in deinem Leben los ist und egal ob du dir das gerade vorstellen kannst oder nicht, du bist Gottes Repräsentant auf dieser Erde. Gott benutzt dich, um den Menschen zu zeigen, wie und wer er ist. Und da gibt es einige Punkte drin in diesen Sachen, die ich gesagt habe, die muss ich mir selber immer wieder so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, um zu sagen, hey, das bin ich. Das ist meine Identität und da gibt es nichts dran zu rütteln, was Jesus aus mir gemacht hat. Auch wenn ich vieles davon in meinem Leben noch nicht spüre, das ist Realität in meinem Leben. In Christus bin ich gerettet, gesegnet, eine neue Schöpfung mit einer neuen Qualität und Gottes Repräsentant auf dieser Erde. Aber die Schlussfolgerung daraus ist auch, ich sehe gerade, Stefan, also ein Tipp mit Dunkel war nicht so gut irgendwie. Ne? Ich glaube, ich muss das für morgen nochmal in Hell umwandeln. Oder kann man das lesen da hinten? Echt? Cool. Muss ich mir nachher nochmal angucken. Ne? Also es macht aber auch etwas mit, wenn das deine Identität ist, dann macht das, so wie es bei Nehemia der Fall war, auch etwas mit deinem Interesse. Mit der Frage danach, was ist in deinem Leben wichtig? Wofür interessierst du dich? Welche Fragen stellst du in deinem Leben? Und was bringt dich dazu, so zu reagieren, wie wir es hier bei Nehemia im Text finden? Deine Identität prägt dein Interesse. Bitte merk dir für heute Morgen als erstes, deine Identität ist etwas völlig Neues. Etwas, was es auf dieser Erde sonst noch nicht gegeben hat. Und wir schauen uns bei Nehemia an, was diese Identität mit ihm macht. Hanani, sein Bruder, schildert ihm kurz die Situation in Jerusalem. Wir haben das gelesen in Vers 3, dass er sagt, die übrig gebliebenen sind in großem Unglück und in Schmach. Die Mauer Jerusalems ist niedergerissen. Und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Heute würden wir es vielleicht sagen, okay, ist nicht so schlimm, bauen wir eine neue Stadt. Wir haben hier aber eine Zeit, in der die Größe und die Macht und die Pracht einer Stadt etwas darüber aussagen sollte, wie der Gott ist, dem diese Stadt gehört. Große Stadt, großer Gott, kleine Stadt, kleiner Gott. Und das heißt, kaputte Stadt, kaputter Gott. Und Hanani sagt, die Stadt liegt in Schutt und Asche. Das heißt, für das damalige Verständnis, die Leute, die Jerusalem gesehen haben und nicht zu Israel gehörten, für die war klar, was ist das für ein Gott? Ein Gott, der nicht in der Lage ist, sich um seine Stadt zu kümmern. Also den kannst du in der Pfeife rauchen. Wenn der sich nicht mal um seine Stadt kümmern kann, wie soll der sich denn bitte um mich kümmern? Und dann noch dieses Volk. Gott hatte ja etwas vor mit diesem Volk. Gott wollte dieses Volk zu einer heiligen, zu einer ausgewählten Nation machen. Die sollten unter den anderen Völkern etwas Besonderes sein. Etwas, was noch nie da war. Und wo sind sie jetzt? In alle Winde zerstreut. Überall im Vorderen Orient konnte man Israeliten finden. Die wenigsten fand man in Jerusalem. Was ist das für ein Gott, der ein zerstreutes Volk und eine zerstörte Stadt hat? Gott wurde zum Gespött der Leute. Er wurde nicht geehrt. Und deshalb wird Nehemia traurig. Und es ist eine Trauer, das ist eine Trauer, die sich in gewaltiger Art niederschlägt. Wir haben es gelesen in Vers 4. Ich setzte mich, es zieht ihm den Boden unter den Füßen weg. Er kann nichts anderes machen, als sich kraftlos in seinen Stuhl zu setzen. Er heult tagelang. Er fastet. Also es ist, er reagiert mit seinem ganzen Wesen, mit allem, was er hat, bringt er diese Trauer zum Ausdruck. Ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Art getrauert hast. Ob du schon mal so getrauert, so traurig warst über eine Situation, dass du nicht anders konntest, als dich hinzusetzen, zu heulen und dass dir der Appetit vergangen ist. So trauert Nehemia. Aus dem einfachen Grund, weil seine Identität seine Reaktion prägt. Er ist Jude. Und es ist sein Wunsch, dass Gott geehrt wird. Und er sieht, da wo die Leute eigentlich erwarten würden, dass Gott geehrt wird, liegt einfach die Stadt in Schutt und Asche. Gott hatte so viel vor mit diesem Volk. Und was ist draus geworden? Sie sind nicht mehr da. Sie sind zerstreut. Und das führt dazu, er interessiert sich für dieses Volk. Es ist sein Volk, es ist seine Identität. Und er sieht, das, was Gott vorhatte, das geschieht gerade nicht im Mindesten. Schutt und Asche. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was Gott mit uns vorhat, was Gott mit dir vorhat. Es ist eben gesagt, Gottes Repräsentant auf dieser Welt. Ich muss für mich selber sagen, dass ich ganz oft denke, meine Güte, ey, was Gott mit mir vorhat und was ich so oft daraus mache. Ich bin davon überzeugt, dass Gott eine Vision für mein Leben hat. Ich bin überzeugt, dass Gott eine Vision für dein Leben hat. Etwas, was er mit dir tun möchte. Was mache ich manchmal draus? Ich bin seit ziemlich genau 30 Jahren Christ. Mich mit 7 Jahren bekehrt, bin jetzt 37, ziemlich genau 30 Jahre. 30 Jahre Christ, 30 Jahre neue Identität. Und ich habe immer noch in so vielen Situationen ein loses Mundwerk, mit dem ich Leute verbal einfach mal an die Wand klatsche. Ich bin 30 Jahre in einer neuen Identität und ich habe immer noch in bestimmten Situationen den Hang zu einer gewissen Überheblichkeit. Ich bin 30 Jahre Christ und ich merke immer noch diese Unzulänglichkeiten in meinem Leben. Merke immer noch, dass da Sachen sind, die Gott traurig machen. Vielleicht gehst du mal dein Leben durch und überlegst, wo sind Sachen in deinem Leben, wo du dem, was, wo du Gottes Vision nicht entsprichst. Und ich werde oft traurig drüber. Und dann sitze ich an meinem Schreibtisch und sacke zusammen und muss erstmal sagen, Herr, warum? Warum kannst du es nicht einfach alles wegnehmen und alles ist wunderbar? Warum kommt es immer wieder dazu, dass ich dich traurig mache? Das liegt daran, ja, dass diese Identität trotzdem da ist. Und diese Identität, meine neue Identität, bringt mich dazu, traurig zu sein. Weil ich weiß, es gibt Dinge, die Gott traurig machen in meinem Leben. Deshalb werde ich selber traurig darüber. Was macht dich traurig, wenn du an dein Leben denkst? Weil du weißt, es ist etwas, was Gott traurig macht. Und ich gehe mal davon aus, du bist hier zum Osterjugendtag gekommen, du möchtest Bibelarbeiten hören und deshalb gehe ich davon aus, dass du noch nicht so abgestumpft bist, dass du sagst, hey, ob Gott traurig ist über mein Leben oder nicht, das ist mir ziemlich egal, ich lebe das halt irgendwie vor mich hin. Überleg mal, wo sind Sachen in deinem Leben, die dich wirklich traurig machen, weil du weißt, Gott ist traurig. Die gute Nachricht, und das erfährt auch Nehemia, wenn wir uns das gleich weiter anschauen, die gute Nachricht ist, dass wir daran nicht kaputt gehen müssen. Wenn du eine Sünde hast in deinem Leben, mit der du kämpfst, und von der du weißt, Gott ist traurig darüber, dass ich das tue. Und wenn du das wahrnimmst, kannst du trotzdem wissen, du musst an dieser Sünde, die dich plagt, nicht kaputt gehen. Du denkst vielleicht oft, ich kämpfe damit und ich bin am Ende. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott noch irgendetwas mit mir machen will. Aber Gott sagt uns, da, wo wir denken, wir sind am Ende, da fängt er es an. Weil Gott, trotz unserer Unzulänglichkeiten, trotz unserer immer noch auftauchenden Schuld und Sünde, trotz der Kämpfe, die wir in unserem Leben haben, ein Ja zu uns hat. Ja, wir empfinden es ganz oft als Riesenschwäche in unserem Leben. Und es ist so. Und wir müssen für uns sagen, dass wir in uns selbst, wenn wir auf unser Leben schauen, sündiger sind, als wir es jemals ahnen können. Wenn du die schlimmste Sünde, wenn du an die schlimmste Sünde denkst, die bis jetzt in deinem Leben war, und du sagst, so schlimm bin ich, dann, wenn wir die Bibel ernst nehmen, müssen wir sagen, nein, du bist noch schlimmer. Sorry, ich will dir nicht zu nahe treten, ja. Und ich weiß, dass das für mich genauso gilt. Es geht noch schlimmer als das Schlimmste, was bis jetzt ich in meinem Leben getan habe. Aber wir müssen daran nicht kaputt gehen, weil wir in Christus geliebter sind, als wir es jemals hoffen können. Wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir in uns selbst sind, sind wir sündiger, als wir jemals ahnen können. Aber in Christus geliebter, als wir jemals hoffen können. Als wir jemals zu hoffen wagen. Nimm die größte Liebe Gottes, die du dir für dein Leben vorstellen kannst, und sei dir gewiss, es kommt so viel obendrauf. Gott hat ein Ja zu dir, und deshalb ist die Unzulänglichkeit in deinem Leben nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Und wenn du in deiner neuen Identität lebst, dann kannst du deine Unvollkommenheit sehen und trotzdem sagen, gib mir einen Blick für das, was du in meinem Leben machen möchtest. Nicht mutlos werden und sagen, es läuft doch alles eh nicht, sondern gib du mir den Blick, was du in mit meiner neuen Identität vorhast in meinem Leben. Und wir sehen das bei Nehemia, dass er in diesem Bewusstsein losgeht, dass er sagt, wir haben so viel Mist gebaut als Israeliten und unsere Stadt liegt in Schutt und Asche, und dennoch, du hast ein Ja zu uns als Volk, und bitte zeig mir als Nehemia, was du vorhast mit uns als Volk. Ja, die Identität prägt sein Interesse. Deshalb macht es ihm überhaupt etwas aus, was dort los ist in Jerusalem. Und seine Identität prägt seine Reaktion. Deshalb trauert er und deshalb lässt ihn das auf seine Knie sinken. Und das Dritte, was wir sehen, ist, dass er antwortet. Und wir wollen uns sein Gebet anschauen und in seinem Gebet vier Kennzeichen einer Reaktion anschauen, die aus dieser neuen Identität herauskommt. Das Erste, was wir in Vers 5 und in Vers 8 sehen, ist, dass Nehemia Gotteserkenntnis hat. In Vers 5 beginnt er sein Gebet: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Gotteserkenntnis. Nehemia ist sich bewusst, dass mit Gott nicht zu spaßen ist. Er erinnert sich an das, was Gott getan hat in der Geschichte mit Israel, und er merkt, wenn Gott so groß ist und so heilig, dann macht es etwas mit der Art und Weise, wie ich ihm gegenüber trete. Ja, er sagt hier, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, der Umkehrschluss ist, denen, die das nicht tun, begegnet er anders. Gotteserkenntnis. Ja, das ist sein Ausgangspunkt. Er macht sich bewusst, mit wem er es zu tun hat. Und ihm ist klar, Gott hat unendlich wehgetan, wie Israel sich Gott gegenüber verhalten hat. Und er geht nicht einfach zur Tagesordnung über. Er nimmt es aber auch, er weiß, Gott ist ein vergebender Gott. Trotzdem nimmt er das nicht auf die leichte Schulter. Er sagt nicht, hey Gott, ja du weißt, vor 150 Jahren da, es war halt nicht so gut, aber weißt du, du bist doch so gnädig, komm, lass uns einfach weitermachen. Na, ich tue hier mal ein bisschen Buße und dann geht's los. So tritt er ihm nicht gegenüber. Er weiß, dass Sünde keine Lappalie ist, sondern dass Sünde Gott wehtut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Zeit ist Geld und ich merke, ich habe gesündigt und es tut einem schon auch irgendwie weh, aber der Tag muss ja weitergehen. Also ja, dann tut man eben Buße. Gott ist ja gnädig. Er hat gesagt, ich bin treu und gerecht. Wenn ihr eure Sünden bekennt, dann vergebe ich euch. Ja, und dann macht man schnell weiter. Ich möchte hier auch nicht dafür plädieren, dass wir tagelang irgendwie in Sacktuch rumlaufen müssen und uns mit Asche bestreuen und zu Kreuze kriechen, weil wir so schlechte Menschen sind. Aber ich möchte uns herausfordern zu ernsthafter Buße. Zu einer Buße, die Gottes Heiligkeit ernst nimmt. Und die ernst nimmt, dass Sünde in unserem Leben eine Gefahr ist. Und dass Sünde in unserem Leben etwas ist, was Gott wehtut. Mach dir mal bewusst, wie Gott ist. Schau dir mal ein paar Eigenschaften Gottes an. Die Psalmen eignen sich dafür zum Beispiel. Und dann heißt es, ernsthaft bekennen und wirklich mal traurig zu sein über das, was in unserem Leben oft passiert. Dabei bleibt Nehemia nicht stehen. Er trauert zwar tagelang, aber er geht auch weiter. Der nächste Schritt ist in Vers 6 und 7, dass er Buße tut. Buße heißt, dass er Schuld bekennt. Und ich finde Nehemia, ich finde ihn so genial an dieser Stelle. Hat sich jemand gemerkt, wann wurde Jerusalem zerstört? 586, ja, Jerusalem ist Ex. Ja. Also diese Sünde, die lag schon eine Weile zurück, 150 Jahre ungefähr. Und Nehemia war überhaupt nicht dabei. Nehemia ist nicht weggeführt worden, der ist in Persien geboren. Er hat sich in dieser Zeit nicht aufgelehnt gegen Gott. Und trotzdem bittet er um Vergebung. Er bittet hier um Vergebung für die Sünde Israels. Und ich frage mich immer wieder, Nehemia, hey, du bist Mundschenk, du bist ein erfolgreicher Kerl und du interessierst dich für Juda, warum musst du um Vergebung bitten? Du hast doch alles richtig gemacht. Aber Nehemia tut Buße, er schließt sich in die Sünde seines Volkes mit ein, weil er weiß, dass er selber auch nicht besser ist. Und weil er weiß, wenn er 150 Jahre vorher dabei gewesen wäre, er hätte mit Sicherheit genauso gehandelt. Und deshalb geht er auf die Knie und schließt sich mit ein in die Schuld. Er ist sich bewusst, ja, auch ich bin vor Gott schuldig. Und deshalb ist der erste Schritt, dass ich Buße tue. Ich neige ganz oft dazu, die Schuld bei anderen zu suchen. Ja, wenn ich geblitzt wurde, dann sind das die blöden Polizisten, dass die ausgerechnet da die Radarfalle aufstellen. Und ich habe eine ziemlich schlechte Hebräischprüfung jetzt letztes Semester geschrieben, gerade so bestanden. Ja, natürlich waren das die Kinder, die nachts so laut waren und ich konnte nicht schlafen und mich nicht auf das Lernen konzentrieren. Es war nicht meine Faulheit oder dass ich keine Lust hatte zu lernen. Wenn du durch die Fahrprüfung fällst, dann ist es der Fahrlehrer, der dich ausgerechnet in diese fiese Einbahnstraße geschickt hat und wollte ja, dass du das rote Schild mit dem weißen Balken übersiehst. Dass du auch hättest gucken können, ist ja egal. Er, der Fahrlehrer, der wollte, dass ich durchfalle. Und was es noch so alles gibt, ja, an meiner Erziehung und an dem, wie ich heute bin, sind meine Eltern schuld, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Nehemia schiebt es nicht weg. Und ich muss mir das immer wieder in meinem Leben vorsagen, nicht die Schuld wegzuschieben, nicht andere dafür verantwortlich zu machen, sondern einfach mal zu sagen, hey Henrik, du bist der Sünder. Du musst Buße tun. Ich muss Buße tun. Aber weißt du was? Weißt du, was das Gute daran ist? Buße ist so befreiend. Weil Buße dich zwar im ersten Moment mit deiner Schuld konfrontiert, aber im zweiten Moment konfrontiert dich Buße mit deinem Herrn Jesus Christus, der nichts wichtiger erachtet hat, als für dich zu sterben. Buße eröffnet dir einen Blick auf die Freiheit, die der Herr Jesus dir gibt. Buße lässt deinen Blick nicht bei deiner Schuld. Buße eröffnet dir den Blick auf den Herrn Jesus. Und in einem dritten Schritt eröffnet dir Buße den Blick auf das Neue. Den Blick auf das, was Jesus in deinem Leben vorhat. Den Blick auf die Vision, die Jesus für dein Leben in deiner neuen Identität hat. Deshalb ist Buße so befreiend und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Schuld eingestehen, damit wir Buße tun können. Wenn der andere Buße tut, bringt uns das ziemlich wenig. Habt den Mut, die schlechte Nachricht zu nutzen. Die schlechte Nachricht, dass immer noch Sünde da ist in deinem Leben. Und die schlechte Nachricht, nutz sie als Triebfeder, als Motivation in deinem Leben. Nutz Buße in deinem Leben, um dir den Blick auf das zeigen zu lassen, was Jesus möchte. In einem dritten Schritt erinnert sich Nehemia. Nehemia kennt Gottes Verheißung. In Vers 9 sagt er, er erinnert Gott, nehmen wir mal Vers 8, gedenke doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Er erinnert sich an etwas, was Gott versprochen hat in der Vergangenheit. Gedenke doch des Wortes, und dann Vers 9, wenn ihr zu mir umkehrt und meine Gebote haltet, sollten eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein, ich würde sie von dort sammeln. Nehemia erinnert sich an das, was Gott versprochen hat. Und deshalb erinnert er Gott daran, um genau das in Anspruch zu nehmen. Er sagt Gott, schau auf uns, schau auf das, was in unserem Volk passiert ist, schau auf die Buße und erinnere dich daran, dass du gesagt hast, wenn ihr umkehrt, dann sammle ich euch und dann mache ich etwas Großes mit euch. Verheißung. Nehemia betet auch nicht ziellos für irgendeine Hilfe, Gott, mach irgendetwas. Sondern er betet zielgerichtet dafür, dass Gott das tut, was er verheißen hat, nämlich dass er dieses Volk wieder aufrichtet. Martin Luther hat gesagt, ich habe Gott mit seinen Verheißungen die Ohren gerieben. Er hat in seinen Gebeten Verheißungen aufgegriffen und sie gebetet und hat gesagt, Herr, du hast es verheißen, stell dich bitte dazu. Mach dich doch mal auf die Suche nach Verheißungen in der Bibel. Dinge, die Gott sagt, dass er sie tun wird. Und dann erinnere ihn daran und dann nimm diese Verheißung tatkräftig in Anspruch. Wir beten so oft so zaghaft. Wir sind doch Kinder Gottes, oder? Und wir beten doch oft so zaghaft. Stell dir mal vor, ja, im Sommer oder im Frühling, das kleine Kind geht mit seinem Vater durch die Altstadt von Wismar spazieren. Da gibt es eine richtig gute Eisdiele. Und der Vater hat ihm versprochen, es ist so schönes Wetter, wir machen einen Ausflug durch die Altstadt, da kann man wunderschöne Ausflüge machen und du kriegst auch ein Eis von mir. Und dann kommt die Eisdiele in Sicht und dann stellt sich das kleine Kind vor seinen Vater und sagt, lieber Vater, wenn es dein Wille ist, wenn du es möchtest, dann kannst du mir jetzt ein Eis geben, aber dein Wille geschehe. So zaghaft, so einschränkend. Wir beten oft so einschränkend. Wenn es dein Wille ist, du kannst es, wenn du möchtest. Aber weißt du, es gibt Verheißungen in der Bibel. Und warum ergreifen wir nicht viel öfter diese Verheißung und sagen, Herr, schenk, Herr, tu. Du hast es gesagt, bitte stell dich dazu. Aber nicht dieses einschränkende, Herr, wenn du willst, dann könntest du vielleicht unter Umständen dich jetzt in Bewegung setzen. Aber ich will nicht zu viel. Lasst uns doch mutige Verheißungsbeter werden, die das, was Gott in seinem Wort verspricht, in Anspruch nehmen. Um auf das Thema mit der Sünde in unserem Leben und der Trauer über Sünde in unserem Leben zu kommen, ein Beispiel. In Philipper 1, Vers 6 schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das ist ein Zeitraum, bis der Herr Jesus wiederkommt, dann ist die Vollendung komplett, aber bis dahin will Gott an uns arbeiten und es ist eine Verheißung. Bete die doch mal in deinem Leben. Herr, ich weiß, ich bin in mir selbst sündiger, als ich jemals geahnt habe, aber in dir bin ich geliebter, als ich jemals hoffen konnte und du hast verheißen, dass du weiter mit mir voranschreitest und mich Stück für Stück vollendest. Tu es. Amen. Nicht, wenn du willst oder wenn du kannst. Gott will und Gott kann. Vielleicht, ja, wenn du die Bibel regelmäßig liest, kauf dir ein kleines Notizbuch, schreib vorne drauf Verheißungsbüchlein und schreib dir alle Verheißungen rein, die du findest. Und im Gebet schlägst du dieses Büchlein immer wieder auf und sagst, Herr, du hast es gesagt und ich bitte dich darum, tu es. Verheißungsbeter, das ist Nehemia. Und zu guter Letzt, Nehemia sieht seine Verantwortung. Ist euch das aufgefallen? Nehemia betet an keiner Stelle für ein Wunder. Er betet auch an keiner Stelle in diesem Gebet dafür, dass Gott den Leuten in Jerusalem Kraft gibt. Oder dass er irgendwie von Geisterhand eine Mauer wachsen lässt. Vers 11, lass doch dein Ohr aufmerksam werden auf das Gebet deines Knechtes. Das ist Nehemia selber. Bitte hör mir zu. Und dann am Ende von Vers 11, lass es doch deinem Knecht heute gelingen. Nehemia sieht die Verantwortung. Er bittet darum, dass er selber gelingen hat. Das heißt, in diesem Prozess, in dem er ist, in diesem Gebetsprozess, in dem er steht, passiert etwas in seinem Denken und in seinem Herz. Dass er plötzlich merkt, hey, ich bete nicht dafür, dass die anderen was machen. Und ich bete dafür, dass Gott mir selber etwas zeigt, was ich tun kann. Es entwickelt sich ein Plan in seinem Kopf und er fängt an, eine Vision für die Zukunft zu entwickeln. Wir wissen noch nicht genau, was die Vision ist und wie er das macht, das schauen wir uns morgen an. Aber wir merken an dieser Stelle, Nehemia kommt raus aus der Wohlfühlzone. So Persien, Winterresidenz von Artaxerxes, Mundschenk des Königs. Mundschenk in der damaligen Zeit, das ist nicht nur einer, der den Becher reicht, sondern ein enger Vertrauter des Königs. Nehemia war Staatsbeamter, Staatsbediensteter, dem es mit ziemlicher Sicherheit sehr gut ging. Aber er kommt raus aus dieser Wohlfühlecke und sagt, hier bin ich bin bereit, schenk mir Gelingen. Das einzige Problem, was noch im Weg stand, war dieser König. Warum das ein Problem ist, sage ich euch morgen. Aber das rundet die Trauer über den sündigen Zustand ab. Und das macht diese Trauer über seinen eigenen Zustand echt, weil es ihn nach vorne schauen lässt und weil es ihn bereit macht, selber Verantwortung zu übernehmen. Wir schieben oft das Handeln auf Gott ab. Wir sind vielleicht traurig über so wenig Menschen, die sich in unserer Stadt bekehren. Und wir sagen, Herr, du kannst schenken, dass sie sich bekehren. Wir sind traurig über Sünde in unserem Leben und sagen, Herr, du kannst verändern. sind vielleicht traurig über irgendwas, was in unserer Jugendgruppe passiert ist oder irgendeine Sünde, die dauerhaft da ist und sagst, Herr, tu was, lass die anderen erkennen, was falsch ist. Wie wäre es, wenn wir mutig werden im Gebet und sagen, Herr, schenk mir Gelingen. Zeig mir, was du tun möchtest. Zeig mir meine Verantwortung in dieser Situation. Zeig mir meine Verantwortung in meiner Stadt. Zeig mir meine Verantwortung in meiner Jugendgruppe. Zeig mir meine Verantwortung für mein Leben, meine Gemeinde, meine Familie, meine Geschwister und wo es überall Verantwortung geben kann. Jesus weiß, dass wir aus unserer Kraft nichts, heraus nichts tun können. Aber Jesus will uns die Kraft geben, dass wir etwas tun können. Er will uns zeigen, was, und er will uns die Kraft geben, das dann auch umzusetzen. Bete doch, fang doch mal an zu beten, Jesus, ich weiß, dass ich nichts tun kann. Aber ich weiß, dass du die Kraft hast, mit mir etwas zu tun. Zeig mir, was du tun willst mit mir. Und ich möchte dich zum Abschluss heute Morgen herausfordern. Nehemia hatte einen Wohlfühljob. Ich weiß nicht, wo deine Wohlfühlkomfortzone ist. Vielleicht ist es wirklich dein Leben, dass du auf so einem Level angekommen bist, wo du vielleicht schon eine gewisse Abgestumpftheit bekommen hast über Sünde in deinem Leben. Möchte ich herausfordern, aus dieser Zone herauszukommen. Aus einer Wohlfühlzone herauszukommen, wo wir Sünde auf die leichte Schulter nehmen. Und zu sagen, ich möchte das neu angehen, möchte Buße tun und Verantwortung für mein Leben übernehmen. Aus der Kraft Gottes heraus. Vielleicht geht es um deine Familie. Vielleicht ist eine Situation in deiner Familie, wo du sagst, es ist gerade echt ätzend, aber das ist schon so lange so, mir ist es irgendwie jetzt auch egal. Muss man mit umgehen. Komm doch raus aus dieser Zone, wo du sowas nicht mehr wahrnimmst und sag, ich möchte neu mich investieren, Verantwortung übernehmen. Vielleicht ist es deine Jugendgruppe. Vielleicht sind es die ungläubigen Freunde in der Schule, wo du früher vielleicht versucht hast, ihnen zu begegnen und jetzt sagst, hat eh keinen Zweck. Nehemia kommt aus dieser Wohlfühlecke raus und seine Identität in Gott führt zur Trauer über die Sünde seines Volkes und seiner eigenen Sünde und führt ihn durch die Buße zu einer neuen Vision. Ich möchte dich herausfordern, die Wohlfühlecke hinter dir zu lassen. Mach dir bewusst, wer du bist. Denk an deine neue Identität, die neue Schöpfung, die du in Christus bist. Und dann sei mutig und prüf dein Leben an den Maßstäben Gottes. Und dann sei ehrlich zu dir selbst und hab den Mut, über dich zu trauern. Hab den Mut zu sagen, da ist etwas, was Gott traurig macht, deshalb möchte ich auch trauern. Ja, aber, ich wiederhole nochmal, da bleiben wir nicht stehen. Das ist für Gott nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Schütte diese Trauer aus bei Jesus, damit er dir die Augen dafür öffnet, dass du in ihm geliebter bist, als du dir jemals vorstellen kannst. Und dann bitte ihn um den Mut, Verantwortung zu übernehmen und den Blick dafür, wo du Verantwortung übernehmen kannst. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Besinnung, der Stille haben. Ich möchte euch nochmal herausfordern, geht mal in euch und stellt euch diese Fragen. Geht mal in diesen Prozess hinein, den ich euch gerade beschrieben habe. Und seid ehrlich vor Gott. Nutzt die nächsten 2-3 Minuten. Und dann lade ich euch ein, das in einem Bekenntnis nochmal mit der Band so auszudrücken.